Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Bevor es jetzt losgeht, kommt unser heutiger Werbepartner und es handelt sich um die Firma PayPal, nämlich mit PayPal Plus eine großartige Lösung, wenn ihr Online-Händler seid. Es ist nämlich eine Komplettlösung, die ihr einsetzen könnt. Es ist völlig egal, ob eben zu Hause oder mobil. PayPal Plus ermöglicht den Kunden die vier beliebtesten Zahlungsarten eben neben PayPal auch Lastschrift oder Kreditkarte oder eben Rechnung einzusetzen. Großartig. Ja, ihr verhindert Zahlungsabbrüche. Ich nutze das ständig. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne PayPal machen würde in meinem Alltag. Und könnt euch eben auch vor Zahlungsausfällen sichern. Was macht ihr als Händler? Ihr geht einfach auf www.paypal.de/plus und installiert euch eben einfach die Anwendung und schon könnt ihr mit den Lieblingszahlarten loslegen und eure Kunden haben die bessere Möglichkeit, bei euch einzukaufen. Also, Webshop-Transaktionen mit einem Konto auf einen Blick zum fairen Preis über einen Vertragspartner gibt es auf PayPal Plus. www.paypal.de/plus.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Wir waren länger nicht zusammen,
das ist
mir aufgefallen, mit Christoph Magnussen
und Michael Trautmann.
Und wir sind heute zu Gast bei Xing, einem Netzwerk und einem Unternehmen, was viel mehr ist als ein Netzwerk, wo wir beide Mitglied sind, wo wir im letzten Jahr die Ehre hatten, an einem Wettbewerb teilzunehmen, den du gewonnen hast oder du einer der Gewinner warst. Und wir sitzen hier mit Dr. Thomas Vollmüller, CEO, und Marc Sven Kopka, VP External Affairs.
Genau.
Moin, moin.
Und Botschafter New Work. Moin, moin. Und vielen Dank für die Einladung.
Aber gerne doch.
Man hört schon die Kiel-Verbindung wieder. Wir müssen es gleich aus dem Weg schaffen. Sonst kommen die Gerüchte auf, dass wir hier nur Kieler mit am Tisch haben.
Ich bin in Kiel groß geworden.
Nein, das gibt's
ja
gar nicht. Das wusste ich
nicht. Doch. So sieht's aus. Aber ja, Max, wenn du nicht.
Da habe ich nichts mehr zu tun.
Okay, alles klar.
In solchen Situationen hole ich mal raus, dass ich in Tübingen geboren bin. Und
alles klar. Sehr gut.
Einmal den Schwaben raushängen.
Wir sitzen zu viert hier, was immer eine besondere Herausforderung ist, dass wir uns nicht gegenseitig über den Mund reden, aber wir haben mittlerweile perfektioniert. Wir fangen mal mit dir an, Thomas. Du bist jetzt seit wie vielen Jahren? Seit 6,5 Jahren?
Ja, genau.
Bei Xing, vielleicht fangen wir weiter vorne an. Wie bist du das geworden? Was hast du vorher gemacht?
Ja,
was
hat dich zu Xing getrieben? Das frage ich mich manchmal auch, wie ich hierher gekommen bin. Schon irgendwie so wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe eigentlich, also wenn man mein Xing-Profil sich anguckt und da reinguckt, dann stellt man tatsächlich die Frage, warum bin ich heute hier? Ich habe ganz früher mal, Anfang meiner Berufskarriere, tatsächlich Informatik studiert, ein paar Semester, dann war ich bei der IBM. Also ich hatte mal so ganz am Anfang so ein bisschen Techie-Spuren, bin dann über McKinsey abgetaucht auf die Handelsseite des Lebens und so ein bisschen die dunkle Seite des Mondes und bin dann eigentlich durch mehrere Zufälle wieder nach Hamburg gekommen. Ich war dann am Ende in der Schweiz und hatte dann die Möglichkeit, nach Hamburg zurückzukommen und hatte damals eigentlich keine große Ahnung, was mich hier bei Xing erwartet, muss aber fairerweise sagen, das war wahrscheinlich die allerbeste Entscheidung meines Lebens nach natürlich der Hochzeit mit meiner Frau. Und ich genieße diesen Job hier und das wird mein letzter offizieller Job sein und ich muss sagen, es ist der beste meines Lebens und von daher habe ich dann doch irgendwann den Weg vom Saulus zum Paulus geschafft.
Großartig. Wir bleiben gleich mal bei dieser Entscheidung, die du getroffen hast, dass du deinen Vertrag, der noch bis Ende 2020 läuft, nicht verlängern wirst. Das hast du jetzt gerade, glaube ich, erstmal im Unternehmen auch toll, also den Mitarbeitern mitgeteilt und ich glaube, heute hast du es öffentlich gemacht oder wirst du es öffentlich machen. Erzähl mal, wie es zu der Entscheidung gekommen ist, dass du ja in der Zeit, wo du ausstrahlst, dass dir das unheimlich viel Spaß macht und wir kennen dich ja nun auch schon ein bisschen, haben dich erlebt und nehmen dir das 100%ig ab, dass du sagst, na, irgendwann ist Schluss.
Ja, ich werde im Februar 2020 60 und ich finde, ein 60-Jähriger sollte nicht unbedingt eine Internetfirma führen, die im Durchschnitt 32 ist. Abgesehen davon bin ich dann irgendwie 8,5 Jahre da und habe wahrscheinlich auch jeden Gedanken schon einmal gedacht und meine Loyalitäten aufgebaut. Und ich glaube, es ist dann auch richtig, gerade in so einem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, mal wieder jemanden ans Ruder zu lassen, der neu denkt, der neue Dinge sieht. Von daher ist es tatsächlich eine Entscheidung, die ich schon vor langer Zeit getroffen habe, die das Unternehmen auch schon seit längerem kennt, dass ich meine zweite Amtszeit noch durchziehe, aber danach dann irgendwie nicht mehr angestellt beschäftigt sein möchte und da freue ich mich drauf. Ich werde wahrscheinlich, so hat es mein Aufsichtsratsvorsitzender gesagt, dann im Aufsichtsrat noch ein bisschen Xing begleiten dürfen, aber ich glaube, die die Rolle jetzt ist dann auch zu Recht zu Ende.
Toll, also ich finde, das ist auch nur, also für mich ist das auch New Work, selber zu entscheiden, wann ein neues Kapitel aufgeschlagen wird.
Loslassen können, ne? Also wirklich auch zu sagen, ich lasse jetzt mal das Ruder los in verschiedensten Situationen. Ich würde da gerne her, wenn wir inhaltlich einsteigen, nochmal reingehen, so Führungsstil, weil da verändert sich, glaube ich, gerade sehr viel.
Ja. Absolut, ja. Vielleicht mal, Max, wenn, stellen wir dich auch mal kurz vor, wo kommst du her? Wie bist du hierher gekommen? Was ist deine Rolle?
Ja, gute Frage. Also ich bin eigentlich, das glaubt mir keiner, aber ich habe in den 80ern mal eine Banklehre gemacht und habe dann relativ schnell festgestellt, dass das kein Leben für mich ist. Und insofern war ich damals schon sowas wie New Worker, wenn man so will, weil ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr und ich studiere jetzt Philosophie und Literatur und alles, was so Spaß macht. Und der Bekanntenkreis, so von meinen Eltern, die haben mich teilweise auf der Straße angesprochen und gesagt, Junge, das kannst du nicht machen. Sowas Tolles, Bank, sicher, musst du weitermachen. Okay, es macht vielleicht nicht so viel Spaß, aber verdienst du das Geld und hast irgendwie ein gutes Leben, mach das doch weiter. Die Reputation von Banken hat sich mittlerweile verändert. Ich habe immer geglaubt, ich sollte das machen, was mir wirklich Spaß macht, wofür ich brenne, wo ich Leidenschaft für habe. Und deswegen habe ich sowas studiert, was irgendwie damals als brotlos galt. Bin dann irgendwie in die Kommunikation mehr oder weniger reingerutscht und habe festgestellt, das macht mir echt viel Spaß. Und habe dann immer seltsamerweise für Finanzdienstleister oder Internetunternehmen gearbeitet. Keine Ahnung, hat sich irgendwie so ergeben. Ja, und vor ein paar Jahren wollte ich eigentlich mich selbstständig machen und wollte Xing als ersten Kunden gewinnen. Aber damals war die Idee so, nee, ja, wir brauchen eigentlich jemanden festangestellt, hast nicht Lust hier anzufangen. Und so ist es mehr oder weniger zufällig entstanden. Und ich kann das nur bestätigen, was Thomas gesagt hat, für mich eigentlich auch der beste Job, den ich je hatte. Du hast eine Möglichkeit, dich zu entfalten. Du hast eine Größe und eine Marke und eine Dimension, ein Themenspektrum, was irgendwie das eines großen Unternehmens ist. Aber du hast sehr schnelle Entscheidungswege, hast halt eine sehr überschaubare Hierarchie. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wenn man viel bewegen kann.
Das haben wir auch schon gemerkt, ne, in der Zusammenarbeit mit euch letztes Jahr. Das hat sich ja durch Zufall ergeben. Wir sind in dieses Podcast-Thema reingestolpert und plötzlich meldete sich da ein Team bei uns und sagte, hey, wir haben hier eine Konferenz. Ziemlich professionell, ziemlich groß in der Elfi. Und da waren wir extrem beeindruckt. Das heißt, das ist auch so eines der Themen New Work, die du dann mit vorangetrieben hast.
Ja, wir haben irgendwann mal so sozusagen auch in einer, wie soll ich sagen, vielleicht etwas mit einer gewissen Hybris gesagt, wir wollen eigentlich dieses Thema wirklich besetzen. Wir wollen uns wirklich mit dem Thema beschäftigen. Dazu gehört, dass wir die Diskussion um die Zukunft der Arbeit mit vorantreiben. Und dazu musst du irgendwo einen Punkt haben, wo die Diskussion stattfindet. Und wir sollten eigentlich die größte Konferenz zu diesem Thema in Deutschland machen. Ja, das war so die Idee. Und dann haben wir es, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen experimentell gestartet. Wir haben in Berlin die erste New Work Experience gemacht und waren überwältigt von dem Feedback. Das war ausverkauft, die Leute fanden es super und haben gesagt, mach wieder. Und dann sind wir nach Hamburg gezogen, in die wahrscheinlich in Deutschland spannendste Location, wo sie sehr froh sind, dass wir die bespielen dürfen, nämlich in der Elfi. Und da wart ihr ja letztes Jahr auch zugegen und habt da auch euren Podcast gemacht. Und so ist das entstanden. Also so ein bisschen experimentell mit einem relativ großen Ambition-Level gestartet und es hat echt geklappt. Und auch beim nächsten Mal sehen wir, das Feedback ist nach wie vor ungebremst da und die Leute kaufen Tickets und wollen kommen, weil dieses, also was du merkst, ist, wenn sie da rausgehen, teilweise haben die Leute leuchtende Augen und sagen, das ist echt ein Thema, das ist eine große Frage unserer Generation. Wie wollen wir zukünftig arbeiten? Und es ist gut, dass es so Momente gibt, dass man drüber diskutieren kann.
Vielleicht gehen wir nochmal, Thomas, auf die Corporate-Ebene. Eine Konferenz in der Größenordnung. Ihr habt das ja wirklich, ihr habt ja nicht nur die Elbphilharmonie gehabt, ihr habt ja quasi die ganze Hafen-City dominiert. fantastisch organisiert. Wir waren wirklich schwer begeistert bei einer Konferenz, die so professionell und herzlich zugleich durchgeführt wurde, dabei sein zu können. Das macht man ja nicht nur so, wir machen mal irgendwie eine Konferenz, sondern das hat ja ganz viel mit eurer Firma, mit der Positionierung der Firma zu tun. Vielleicht ordnest du diese New Work Konferenz und das New Work Thema nochmal in eure Unternehmensstrategie ein und auch vielleicht in eure Abgrenzung oder Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Mitanbieter.
Ja, also mit Verlaub gesagt, der hat damit am wenigsten zu tun. Ich bin auch jemand, der immer sagt, man muss seinen eigenen Weg gehen und sich nicht immer an seinem Wettbewerber orientieren. Der macht sein Ding, wir machen unser Ding. Als ich gekommen bin vor 6,5 Jahren, war so das Thema, was die Firma hatte, das Thema Datenschutz. Das hatte sie irgendwie so, Deutsch sein und Datenschutz, das war so ein bisschen die Differenzierung. Und also mir war relativ schnell klar, das Thema ist ein Thema, da kann man nicht mit gewinnen. Da kann man verlieren mit, wenn man das Datenschutzthema nicht ernst nimmt, aber man kann damit eigentlich nicht ernsthaft gewinnen. So, dann haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich ein, und wir waren irgendwie das Netzwerk. Das war irgendwie so wie, weiß nicht, Tiefgarage, Parkplatz, wir waren so ein Tool. Und es war relativ klar, wir müssen eigentlich was haben, wofür wir alle brennen. Wir in dieser Company und wofür auch unsere Mitglieder brennen. Was ist eigentlich das Thema, was die bewegt? Und dann kommst du relativ schnell, wenn du das größte Business-Netzwerk in Deutschland bist, zu dem Thema, dass da draußen gerade ein Sturm losbricht. Ja, dann gibt es dieses ganze Thema Wertewandel, dann gibt es das ganze Thema War for Talent, da gibt es natürlich das ganze Thema Digitalisierung mit dem Thema Ubiquität, die Leute können von überall arbeiten, das Thema Transparenz kommt hoch. Und wir haben einfach gemerkt, dass diese Notwendigkeit, die Veränderung der Arbeitswelt zu nehmen, damit wir unseren Mitgliedern eigentlich die Chancen eröffnen können, damit wir eigentlich denen sagen können, wie könnt ihr diese Veränderungen nutzen, damit für euch das Beste rauskommt, damit ihr am Ende wirklich das macht, was ihr wirklich wollt in eurem Arbeitsleben. Das war so ein bisschen der Leitgedanke. Daraus entstand dann eine Vision, die hieß For a Better Working Life, Enabling Professionals to Grow, findest du hier überall an den Wänden. Daraus entwickelten sich dann am Anfang so Themen wie New Work Award, das war ja noch lange vor der NWX, wo wir dann angefangen haben, genau das Thema Awards zu machen, uns damit zu beschäftigen. Wir haben Bücher, wir haben Studien in Auftrag gegeben. Irgendwann haben wir dann den New Work Award, weil der immer beliebter wurde. Am Anfang hatten wir, was nicht, 40 Bewerbungen, dann hatten wir 100 Bewerbungen, dann hatten wir 150 Bewerbungen. Auf einmal wurde das Thema immer größer und gesagt, jetzt können wir eigentlich aus dem New Work Award noch was Großes machen. Mittlerweile haben wir nicht nur die NWX, ihr macht New Work Sessions mittlerweile, wir haben jetzt die Orgatech bespielt mit irgendwie 30 Bühnen und dem ganzen New Work Thema. Also ich glaube, wir merken, dass das, was wir damals gespürt haben, dass unsere Kunden das Thema wichtig und relevant finden, auch natürlich in der Gesellschaft angekommen ist. Und das heißt, wir segeln, ähnlich wie ihr das ja auch tut, wir segeln im Augenblick auch mit diesem Rückenwind und wir merken, dass dieses Thema uns auch die nächsten Jahre treiben wird. Weil,
gutes Timing.
Ja, perfekt. Ja, also, ja. Perfektes Timing, aber fairerweise, der Ball lag auf dem Elfmeterpunkt. Ja. Und ich sag mal, wir haben es, glaube ich, einigermaßen hingekriegt, den Ball zu versenken und ins Tor zu spielen.
Wie habt ihr das, wenn man sowas auf die Fahnen schreibt und sagt, wir stehen dafür, wir wollen so sein, dann ist ja die Gefahr, dass sich das gut anhört und man ein bisschen Applaus dafür kriegt und auch vielleicht eine tolle Konferenz macht, aber die eigenen Mitarbeiter verliert, weil man es eben nicht lebt, relativ groß. Weil das ist ja schon ein bold move. Das ist ja nichts, wo du irgendwie sagst, das ist so ein Thema, das nehme ich mal, dann ab jetzt, ich bin doch nicht blöd, sondern es ist ja was anderes. Ne? Es hat eine ganz große Haltung, die dahinter steckt. Wie habt ihr das intern implementiert? Habt ihr es intern implementiert?
Ja, na, musst du natürlich tun, um wenn du glaubwürdig sein willst. Und wie Thomas schon sagt, das ist ein Thema, was natürlich auch intern für viele Kollegen einfach eine große Bedeutung hat. Und wir haben natürlich unsere Überzeugung ist, es gibt so nicht den einen Weg von New Work. Ja, also es gibt die fünf Regeln, die Business-Regeln von New Work, die musst du befolgen und dann ist alles gut, sondern es hat ganz viel damit zu tun, wie deine DNA und deine Mitarbeiterschaft, wenn man mal so ein altes Wort benutzen will, eigentlich strukturiert ist. Was wollen die Leute? Was brauchen sie? Was wünschen sie sich? Und insofern ist im Zentrum des Ganzen das Thema Dialog. Und wir haben angefangen vor, ich glaube, 3 Jahren, zu sagen, ey, lass mal mit diesem ganzen Thema Mitarbeiterfeedback, Mitarbeiterbefragung anders umgehen. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass du einmal im Jahr eine Befragung machst und dann wird die analysiert und dann hat man alle schwitzige Hände, weil sie jetzt irgendwelche schlimmen Wahrheiten der Mitarbeiterschaft irgendwie präsentieren müssen. Und dann gibt's Workshops, um die Probleme zu lösen nach 4 Monaten und keiner weiß mehr so genau, worüber reden wir da eigentlich, weil das Thema ist schon wieder vorbei. Wir haben gesagt, eine andere Taktung, einen anderen Dialog. Insbesondere, weil wir jetzt auch echt größer werden als Firma. Und wir machen mittlerweile eine wöchentliche Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage, sehr, sehr niedrigschwellig. Du hast ein Smiley oder ein Frowny, sagst, war mir ein guter Arbeitgeber oder ein schlechter Arbeitgeber. Jeder wird einmal die Woche eingeladen, das zu beurteilen. Und du hast danach 140 Zeichen, also die alte Twitter-Länge, wenn man so will, um einen Kommentar abzugeben. Was bedeutet das? Und dann werden diese Kommentare von den anderen Kollegen rauf oder runter gerankt und die Top 5 Kommentare, ob positiv, negativ, neutral, was auch immer, werden einmal die Woche der Company vorgestellt in einem Company-Meeting, was wir uns noch erhalten haben aus der Startup-Zeit. Wer nicht dabei sein kann, der schaltet sich zu. Und der CEO, nämlich Thomas, steht vor der Company und nimmt dazu Stellung. Das kann bedeuten, Ja, danke für den Hinweis. Wussten wir gar nicht, werden wir ändern. Das kann bedeuten, ich erkläre nochmal, warum wir das so machen. Wir werden es nicht ändern. Also auch das gehört natürlich dazu. Oder ganz neutral, wir müssen da in diesen Punkt nochmal reingucken. Da kann man jetzt aufgrund des Kommentars nicht viel zu sagen. Es gibt eine Fachabteilung, die sich nochmal drum kümmert. Aber ein engmaschiger, kurzfristiger Dialog zu Themen, das war uns ganz wichtig.
Und vor allem in so einer Länge.
Das Produkt anbieten, das ist ja fantastisch.
Machen wir. Also
ganz ehrlich, das ist für jede Firma.
Also das Lustige ist,
geil.
Also
ich bin total geflasht.
Ja, das Ding heißt Kununu Engage, kommt jetzt im Januar raus. Wir haben ja Kununu als Marke und wir haben gesagt, genau das wollen wir eigentlich bauen, nachdem wir so viele, nachdem wir es, wenn wir es jemandem gezeigt haben, der in die Firma kam, gesagt hat, ist ja wirklich genial, was ihr da habt, haben wir gesagt, wir bauen jetzt ein eigenes Produkt und das wird jetzt Anfang des Jahres live gehen und orientiert sich sehr stark an unser Moodometer. Ja. Kann noch ein bisschen mehr, geht noch auf Teamebene runter. Also
ihr nennt es Moodometer?
Moodometer, das hat zwei Elemente, was Max Wendt gerade beschrieben hat. Der eine Teil davon ist die Frage, wie waren wir gegenüber unserem Kunden? Ja, wo es einfach um Produktthemen geht, um Kundenthemen geht. Und das zweite Element ist, wie waren wir als Arbeitgeber? Das heißt, und bei beiden Themen, die Top 5, die am Ende der Woche rauskommen. Und
zu jedem auch ein Tweet als Mitarbeiter. Also zu jedem darf ich einen Kommentar geben.
Ja, ja. Du kannst es hoch und runter ranken. Wir können es euch gerne nachher mal zeigen. Aber es ist echt spannend. Und du kriegst natürlich, und das ist das Schöne, du kriegst natürlich jedes Thema in der Organisation hoch. Alles, was sonst irgendwie in irgendwelchen Kaffeeküchen diskutiert wird, hast du auf einmal transparent. Und das ist schon so ein Thema, das muss man embracen. Also damit fremdelt auch der eine oder andere, der neu in die Firma reinkommt, weil du natürlich auf einmal auch Themen bekommst, die nicht so schön sind. Du hörst dann auch Sachen, die nicht so toll sind. Aber auf der anderen Seite existieren, tun sie trotzdem. Und ich glaube, dieses Thema Dialog und Transparenz, also beide Themen, das sind, glaube ich, so die beiden großen Themen, die wir bei uns intern embracen müssen, damit wir einfach sagen, komm, wir glauben an das Thema New Work. Ich glaube, das muss authentisch rüberkommen, das muss der Vorstand vorleben, sonst funktioniert das Thema nicht.
Wie lange habt ihr das etabliert, bis das wirklich lief? Also bis ihr sagt, da war jetzt ein Anteil an Mitarbeitern, die mitmachen, wo man sagen kann, das ist echt signifikant?
Also ich glaube, es ist länger als 3 Jahre. Also ich glaube, vor 4 Jahren haben wir angefangen damit. Ja. Wir machen in der Woche machen so 300, 350 Leute mit. Also
von
wir haben
wie vielen?
Von 1400 oder 1300, wenn du Studenten rausnimmst.
Ja.
Also das ist relativ immer auf diesem Niveau gewesen. Ja. Mal im Sommer ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Aber so die Größenordnung, weiß nicht, so ein Drittel, die teilnehmen, das haben wir, ein Drittel, Viertel, die teilnehmen, das haben wir eigentlich jede Woche. Und dadurch, dass eine relativ hohe Taktung ist, ist das auch genauso geblieben. Wir haben eine Sache gemacht über die Zeit. Wir haben nochmal dieses Up- und Down-Voting verändert, damit wir wirklich die wirklich wichtigen Themen nach oben bekommen. Da gab es ein bisschen die Diskussion. Und wir haben auch gesagt, dass dieser Mitarbeiterteil, also der zweite Teil davon, in der Moderation nicht an mich geht. Also ich muss die Fragen beantworten, aber die Moderation macht unser Employer Committee. Wir haben keinen Betriebsrat bei uns, wir haben ein sogenanntes Employer Committee, was wir eingerichtet haben, damit wirklich alle Standorte gleichzeitig vertreten sind. Und das Employer Committee nimmt quasi die Ergebnisse von Donnerstagabend, präsentiert die am Freitag und ich stehe vorne und darf dann auch noch mein Senf dazu geben, wie es läuft.
Das machst du in person und dann übertragt ihr das noch?
Also wenn ich nicht da bin, macht es ein Kollege von mir, aber im Grundsatz mache ich das am Freitag um 12. Also von daher.
Also so ein bisschen Thank God It's Friday Meeting wie bei Google, ne? Aber das ist cool. Also du stellst dich einmal in der Woche deinen Kolleginnen und Kollegen.
Ja, cool. Ja. Nee, also ich glaube, dass ich einigermaßen anfassbar bin. Wir machen noch ein paar andere Sachen hier im Hause. Ich habe irgendwann mit Tevis Thomas angefangen, wo wir irgendwie Leute einladen. Mein Kollege macht jetzt Popcorn mit Patrick. Also von daher, wir haben so diverse Kommunikationsebenen, die wir haben. Aber tatsächlich, es gibt dieses eine Company-Meeting jeden Freitag um 12, wo alle sich zuschalten können. Alle Standorte, wir haben ja mittlerweile irgendwie, 14 Büros.
Ja.
Oder 13, demnächst 14.
Du hattest gerade Employer Committee erwähnt und ich erinnere noch, bei meiner letzten Gründung war immer eine Riesendiskussion, Betriebsrat und Mitarbeiter und Vertreter und mein Mitgründer und ich damals haben immer gesagt, das ist eigentlich eine gute Sache, also überhaupt Leute als Vertreter zu haben, da hast du eine Ansprechperson. Mhm. In Deutschland ist das Wort immer gefühlt etwas negativ besetzt. Ich finde jetzt den Begriff Employer Committee, was ihr selbst quasi aufgebracht habt, großartig. Also sag mal ganz kurz was zum Setting, wer ist also, da drin?
Wir haben mittlerweile, jedes Büro hat mindestens meistens zwei Vertreter. Davon ist einer 100% freigestellt oder zwei zu jeweils 50%. Das entscheidet jeweils das Committee. Wir haben sie jetzt früher immer jedes Jahr gewählt. Diesmal werden sie jetzt, also wir haben gerade die Wahlperiode hinter uns, jetzt werden sie für 2 Jahre gewählt. Die Grundidee ist eigentlich folgendes. Wir sagen, die haben alle Rechte des Betriebsverfassungsgesetzes, wenn das Thema rückläufig ist. Also wenn es mal knallt. Also wir haben das auch notariell beglaubigt. Also haben die Rechte, die das Betriebsverfassungsgericht Gesetz gibt, wenn es mal schlecht läuft. Aber in den Phasen, wo es positiv läuft, wie im Augenblick, wollen wir halt nicht die bürokratischen Hürden haben. Das heißt, es arbeiten alle mit. Wir sind extrem konstruktiv. Die haben einmal im Monat sitzen wir im Vorstand mit denen zusammen, diskutieren mit denen. Die haben auch Zugang zum Aufsichtsrat, damit wir halt, und das ist halt der große Vorteil, in der Phase, wo es wirklich vorwärts geht, keine bürokratischen Hürden mehr. Ja. Und so ist das Modell. Das heißt also, alle Rechte, wenn es runtergeht, aber alle Freiheiten, wenn es hochgeht, in maximaler Transparenz, in maximaler Kommunikation. Englisch ist unsere Sprache in der Firma, über alle Standorte hinweg. Das sind ja so Themen, wenn man mal Betriebsratslogiken hat, wo es dann ein bisschen schwierig wird. Und da versuchen wir, ein anderes Modell zu fahren.
Und Betriebsrat gibt es aber dann nicht?
Gibt's nicht. Nee, das war damals unsere Alternative dazu, weil eben auch aus der Organisation kam, wofür brauchen wir Betriebsrat? Und dann fängst du natürlich wirklich an, ja, wir haben Barcelona und Porto und Wien und München und Hamburg, dann fängst du an, irgendwie Standorte gegeneinander auszuspielen. Und gesagt, eigentlich passt das nicht zu unserer Unternehmenskultur. Ja. Plus, wir sind eigentlich eine vorwärtsorientierte Organisation. Wobei, und das ist klar, du hast natürlich auch, und es gibt natürlich immer mal wieder Phasen, Themen, die nicht so witzig sind. Ja, wir haben auch mal einen Standort geschlossen, dann musst du halt auch jemanden haben, den du als Ansprechpartner hast. Und genau dafür nutzen wir die, und das ist genau die Regel.
Wir haben im Vorgespräch, habe ich so mit einem Ohr aufgeschnappt, Gehaltstransparenz, war das richtig?
Erklär mal, wie ihr das... Ja, das war eine meiner Schnapsideen vor irgendwie 2 Jahren. Gebe ich gerne zu, hatte ich auch ein bisschen schwitzige Hände. Wir haben gesagt, also ich habe vorhin schon gesagt, wenn man das Thema New Work embrace, dann muss man am Ende komplette Transparenz haben und komplette Demokratie haben und komplette Offenheit haben. Und eines der letzten Machtinstrumente, die du als Führungskraft hast, ist das Thema Gehalt. Das ist immer so in den meisten Firmen immer noch so ein weißer Elefant und du redest nicht drüber und du sagst dem, du verdienst doch genug und eigentlich verdienst du aber weniger als der andere. Also dieses Thema, was du auch in jeder Organisation hast, damit anders umzugehen, zu sagen, lass es uns offen machen, lass es uns offen spielen. Ja, nicht jeder verdient das Gleiche, überhaupt nicht. Aber jeder soll das verdienen, was seiner Performance und seiner Leistung entsprechend ist. Und das war damals die Idee, zu sagen, wir machen die Gehälter auf. Das heißt, jeder sieht seinen Punkt, also was er selber verdient, weiß er natürlich und kann das vergleichen mit seiner Peer Group und seiner Job Role. Alle Job Roles sind offen, also jeder sieht de facto, welche anderen Job Roles in der Firma gibt und da sieht er über die Punkte, was die anderen verdienen.
Ohne die Menschen dahinter.
Aber er weiß genau, wie die Einkommensverteilung in der Firma ist. Er weiß es, wie es in seiner Job Role ist. Und kann dann anfangen zu diskutieren. Und das tut er natürlich mit seiner Führungskraft. Einmal natürlich relativ zu seinen Peers. Und dann gibt's genau die Performance-Diskussion, die du haben willst. Also ja, du verdienst weniger, weil du bist kürzer dabei oder du bist halt nicht so gut wie die anderen. Das ist die eine Diskussion. Die andere Diskussion, die viel witziger war und viel, viel virulenter war und die ich am Anfang gar nicht so vorhergesehen habe, war eigentlich die Diskussion, warum verdienen wir in unserer Job-Role weniger als die anderen? Also eine typische Frage, die Techies verdienen weniger als die Produktmanager. Ja. Machst du natürlich auf einmal auch auf. Ja, und da gab es Diskussionen, größere Diskussionen. Die nächste Diskussion natürlich ist, verdient irgendwie München mehr als Hamburg oder Barcelona weniger als Hamburg? Also diese Diskussion, kriegst auch ein paar Themen vom Tisch. Also die typische Diskussion Frauen und Männer. Also wir konnten damit relativ gut beweisen, dass Frauen bei uns in der gleichen Jobrolle genauso viel verdienen wie Männer. Wir konnten auch beweisen, auch so ein typischer weißer Elefant, dass die länger dabei sind, nicht weniger verdienen, als die neu dabei sind. Auch so ein Klassiker. Ja, also wir konnten bei der Gelegenheit auch so ein paar Themen einfach mal vom Tisch nehmen. Aber ja, wir haben das Thema jetzt vor 2 Jahren eingeführt. Mhm. Wir haben es jetzt in der dritten Iteration. Wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen die neue Transparenz, also die neue Seite freigeschaltet. Bei uns in Confluence kann jeder reingucken, kann sich jeder angucken. Und wir haben jetzt mittlerweile auch noch externe Benchmarks drin. Wir haben also mit Taylor Watson quasi bei uns nochmal vom Markt her Benchmarks geholt, damit wir auch wissen, wie der Markt da draußen aussieht. Das hat auch dazu geführt, dass wir tatsächlich an der einen oder anderen Stelle nochmal nachjustiert haben und gesagt haben, okay, also ein Techie in Hamburg muss ein bisschen mehr verdienen als das, was er vorher verdient hat. Also solche Themen kriegen wir da bei der Gelegenheit auch noch hin. Aber ich glaube, wir haben mittlerweile eine Situation, dass das Thema komplett leise ist. Am Anfang hat es natürlich ein bisschen geruckelt. Und also unser Aufsichtsrat fand das eine völlige Scheißidee, das zu tun. Es hat kurz geruckelt, war dann durch. Mittlerweile haben wir es jetzt zum dritten Mal und zum vierten Mal freigeschaltet. Ich habe gar nichts gehört. Also ich, wie gesagt, das ist also, wenn bei mir nichts ankommt, ist das irgendwie ein Indiz dafür, dass die Organisation damit mittlerweile ganz normal lebt.
Ja, ich glaube, die aus meiner Sicht ist die Qualität der Gespräche, der Feedback-Gespräche, die man so führt, mehrmals im Jahr, natürlich eine andere, weil du bist als Führungskraft auch gehalten, einen sehr ehrlichen Dialog zu führen über Erwartungen, Leistungen und so weiter. Du kannst sie nicht drücken und sagen, ist alles super, kriegst deine 2% und du bist hier super bezahlt, weil der andere sieht, wo er im Ranking ist und du musst da eine sehr schon sehr erwachsenen Dialog auf Augenhöhe hinlegen und das ist für beide nicht ganz einfach, muss man ein bisschen lernen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es mittlerweile Thomas da wirklich...
Ja, es läuft völlig rund. Also ja. Der Punkt, den du gerade gemacht hast, ist super wichtig. Also ich glaube, wir haben ein halbes Jahr vorher unsere Führungskräfte trainiert, um diese Gespräche zu führen. Also ich habe immer gesagt, das ist wie so ein Mann-über-Bord-Manöver. Ja, weil es ist eine super erfolgreiche Firma. Wenn du hier People-Manager bist, hast du selten mal schwierige Gespräche zu führen. Das waren zum ersten Mal eine Situation, wo die meisten People-Manager auch in schwierige Diskussionen reinkamen. Das heißt, wir haben wirklich mit denen ein halbes Jahr lang vorher Trainings gemacht, damit die wussten, wie sie in diesen Gesprächen arbeiten muss. Also ich glaube, man kann sowas nicht von heute auf morgen einführen, sondern man muss das systematisch machen. Aber es hat wunderbar funktioniert.
Max, du hast gerade ein schönes Stichwort genannt, Augenhöhe. Ne? Ihr habt damit die Leute auf Augenhöhe geholt. Das ist ja das, was die Frau Dr. Pries immer im Podcast gesagt hat, den wir gemacht hatten. Das ist mir hängen geblieben, dieses Leuten auf Augenhöhe begegnen. Und gerade wenn ich etwas weiß, was der andere nicht weiß, dann nehme ich ja die Augenhöhe automatisch raus. Was ich nur trotzdem interessant finde, ist, es gibt ja Mitarbeiter, die auch ein Problem damit haben, über Zahlen zu sprechen am Anfang. Die zwingt man ja auf einmal in etwas rein, sagen so, jetzt denkst du mal drüber nach, was willst du denn verdienen, wo willst du denn sein? Mhm. Was habt ihr mit denen gemacht, um denen das auch beizubringen? Jetzt nicht nur Führungskräften, sondern auch den Mitarbeitern zu sagen, so kannst du damit umgehen.
Ja, wobei, also die Führungskräfte hatten damit größere Probleme als die Mitarbeiter.
Okay.
Die Mitarbeiter waren eigentlich alle ganz gespannt, um rauszufinden, wo sie stehen. Also weil da war eigentlich, sag mal, Vorfreude und Offenheit. Die echt das Problem hatten, waren die Führungskräfte, die gesagt haben, oh Gott, ich habe jetzt irgendwie ein, zwei Jahre lang irgendwie im Geheimen meine Gehaltspolitik gemacht. Jetzt finden die heraus, dass der eine mehr als der andere verdient. Also das waren die schwitzigen Momente. Und ich glaube, das haben wir gut gemanagt.
Hat sich diese Offenheit in dem Bereich noch in andere Bereiche weitergezogen, wo er sagt, okay, das haben wir positive Erfahrungen gemacht, jetzt teilen wir auch Projektinhalte, keine Ahnung, andere Themen?
Die sind sowieso, also wir sind ansonsten eine maximal transparente Company. Gibt es irgendwelche Geheimnisse, die wir noch haben?
Du hast im Nebensatz, Max, wenn ein wunderschönes Ding versteckt, nämlich so bei den 3, 4 oder bei den mehreren Gesprächen. Das Typische ist ja bei Unternehmen einmal im Jahr Mitarbeitergespräch und genauso wie die einmal im Jahr Mitarbeiterbefragung ist das der Painpoint. Ihr habt vorhin erzählt, dass, darf man schon sagen, dass er kommt zur Konferenz, der Name, den du vorhin gesagt hast, oder soll ich ihn noch für mich behalten?
Nee, es kommt doch an welchen, wir haben über mehrere
der berühmte gesprochen. Französische Unternehmensberater,
mit dem das kannst du sagen,
ja. Frédéric Laloux, einer unserer sehr geschätzten Autoren, der darüber auch viel geschrieben hat, dass dieses klassische Mitarbeitergespräch eben auch der Vergangenheit angehören sollte. Wie geht ihr damit generell um, außer dem Thema Gehalt? Macht ihr da irgendwas Besonderes oder seid ihr da noch?
Also, gutes Thema, wir haben noch das klassische Mitarbeitergespräch einmal im Jahr. Das haben wir institutionalisiert. Wir fordern natürlich schon auf, auch mit Leadership-Feedback, dass die Feedbacks regelmäßiger stattfinden. Überlegen auch gerade, ob wir noch irgendwas tun können, um das ein bisschen mechanistisch zu unterstützen. Was wir aber auf jeden Fall tun, ist, dass jeder People-Manager bei uns einmal im Jahr ein Upward-Feedback bekommt, und zwar moderiert. Also das eine ist quasi ein anonymes Upward-Feedback von allen seinen Teammitgliedern, die hochgespielt werden, die er zu sehen bekommt. Aber das Entscheidende ist, es gibt dann mehrstündiges Moderation durch einen externen oder durch jemanden aus HR, der quasi mit dem Team zusammen genau dieses Feedback moderiert. Das ist eine von den
Themen. Das Team ist dabei, wenn er das Feedback
kriegt. Ja, absolut. Wow. Ja, ich glaube, das geht auch nicht anders. Ich glaube, das ist so ein Thema da. Das ist bei uns, also wir haben das am Anfang mit Hardcore durchgezogen, haben gesagt, das musst du tun, wenn nicht, kriegst du keinen Bonus. Ja, also sagen wir, das war wirklich so ein Muss-Thema. Ich habe am Freitag mein nächstes Mal gucken, wie es mir am Samstag geht.
Das heißt, deine Direct Reports sitzen mit einem Moderator da und
genau. Also es gibt die
sprechen auch selber oder ist es
ja genau. Also wir üben das jetzt mal, wir gucken mal, wie das nächste Mal läuft. Deswegen Freitag kann ich dir mehr sagen, aber die Idee ist, es gibt vorher ein Tool, in dem quasi alle Informationen eingegeben werden, dann werden die Ergebnisse genommen, mit dem Team diskutiert, es werden dann im Prinzip die Themen an die Wand geschrieben und ich fordere an der Stelle immer auf, maximale Offenheit zu haben.
Und super, dann das nochmal zu erläutern, was da
genau, steht. Genau, und dann kann man noch einen Actionplan eben drauf machen, was auch immer da rauskommt. Also
ja, dann kriegt man halt die Sachen gehört, die man eigentlich innerlich ein bisschen weiß, aber
sehr nur nochmal gespielt. Und da kommen wir jetzt zu dem Thema, was du eingangs gesagt hast, das Thema Loslassen. Ne? Also das hat ja auch viel damit zu tun, Ego nach hinten zu stellen, loszulassen von eben so Sachen, an denen man vorher festgehalten hat. Gerade wenn du jetzt ein Feedback gespiegelt bekommst, wo du sagst, fühlt sich jetzt irgendwie doof an, aber irgendwie, ich habe es schon geahnt, also ich weiß schon, was du meinst, in welche Richtung solche Sachen gehen. Wie, also du lebst das ja vor, also man, ich nehme es dir ab auf jeden Fall. Ich erlebe dich jetzt nicht im Geschäftsalltag, aber ich nehme es dir ab. Wie kriegst du das übertragen auf die nächste Führungsebene, dass die so etwas als Haltung mitnehmen und reinleben?
Puh, also ich glaube, Vorleben ist das Entscheidende. Ich glaube, wenn ich selber nicht vorleben würde, hätten die anderen damit ein Problem. Ich glaube auch, dass die Auswahl unserer Mitarbeiter oder unserer zweiten Ebene einen großen Einfluss darauf hat. Also ich glaube, wir haben gesagt, ein asshole-free Environment. Wir versuchen wirklich Leute zu finden, die intrinsisch motiviert sind, die wirklich solche Themen ernsthaft wollen. Also Max Sven kann da wahrscheinlich eher nochmal was an seine Kollegen dazu sagen, aber ich glaube, wir haben wirklich zu 90-95% wirklich Leute, die am Thema interessiert sind, die dieses ganze Thema New Work auch spannend finden, die das Thema nach vorne treiben. Und deswegen, also ich erlebe hier relativ wenig Ego-Nummern in der Organisation, wenig Politik. Bei 1500 Leuten hast du natürlich mittlerweile auch ein bisschen Politik, aber es ist vergleichsweise wenig. Ich kenne da ganz andere Firmen, die ich vorher gearbeitet habe. Das heißt, wir versuchen tatsächlich dieses Thema komplette Transparenz, komplette Offenheit und gleichzeitig Fokus auf den Markt und auf den Kunden zu leben. Das klingt immer so schön, aber ich glaube tatsächlich, dass wir, also zumindest mal nach irgendwie 30 Jahren Berufen und Firmen, die ich gesehen habe, bei McKinsey habe ich viele Firmen gesehen, ich glaube, ist das eine der Firmen, wo das am besten gelingt.
Toll. Bevor wir vielleicht auch mal ein bisschen auf die abstrakte Ebene kommen, was wird New Work mit uns als Menschen machen, würde ich gerne noch mal mich an zwei, drei weiteren Pain Points, weil wir können richtig viel von euch lernen. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer können richtig viel von euch lernen, aber noch mal so zwei, drei weitere Pain Points. Meeting-Kultur wäre einer, über den ich gerne was hören würde. Und wenn wir schon dabei sind, weil vielleicht machen wir die Klammer gleich groß, Kommunikation im Unternehmen generell, Umgang mit E-Mails, was nutzt ihr für Tools? Ist das ein Painpoint bei euch oder habt ihr das
auch? Ich hatte genau den gleichen Gedanken.
Ich weiß, wir machen das schon zu lange. Ja, genau. Wir müssen rechtzeitig einen Ausstieg aus dem Podcast finden.
Beim 31. Podcast sind die Fragen. Also ich glaube, wir sind bei dem Thema jetzt nicht state of the art. Also wir haben gerade ein großes Projekt dieses Jahr gemacht, das heißt Managing Growth, also Mango heißt das. Eine der Themen dabei ist Kommunikation. Wir sind jetzt dabei, die Entscheidung ist de facto gefallen, ein Kollaborationstool hier für die Company einzuführen. Mhm. Kann ich jetzt noch nicht sagen, wo wir da stehen, aber das wird nächstes Jahr ausgerollt werden. In der Erkenntnis darüber, dass die Company mittlerweile so groß ist, dass wir hier andere Tools brauchen. Wir sind heute noch ganz stark irgendwie Microsoft Office-mäßig unterwegs, aber das wird sich nach vorne raus ändern. Wie gesagt, die Entscheidung ist auch gefallen. Wir machen ganz viel hier mit diesen Dingern, also mit diesen Cisco-Geräten ganz viel. Also wir haben ja die ganzen Stand-Ups hier, sind ja komplett agil. Ganz viel distributed. Wir haben ja mittlerweile irgendwie in Porto, Barcelona, demnächst in Valencia Engineering-Standorte. Also eine der großen Kommunikationsthemen sind tatsächlich diese Videokonferenzen. Die nutzen wir sehr intensiv.
Kurze Werbeunterbrechung, bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht. Und unser Werbepartner in der Pause hier sind unsere Freunde von OMR, die nämlich mit der Roadshow Local Heroes ein Live-Podcast-Event planen. Unter omr.com/roadshow gibt es die Informationen. Und worum geht's? Es gibt drei Podcast-Live-Events, die veranstaltet werden. Podcast für den Mittelstand, vor allem solche Firmen, die gerade mit der digitalen Transformation zu tun haben. Auf der Bühne erlebt ihr live Philipp Westermeier und einige der lokalen Helden der digitalen Transformation. Ich sage euch jetzt mal, welche Daten es gibt. Achtung, Zettel und Stift rausholen. Am 22.11. in Dortmund im Junkyard mit Thomas Birr, dem SVP Innovation and Business Transformation bei Innogy. Am 27.11. im Kulturzentrum Faust mit Mike Burlage, dem Co-Founder und CEO bei Wingfield, einem Tennissport-Startup. Lohnt sich sehr, hört mal rein. Und am 28.11. in Nürnberg im Hinz und Kunst mit Martin Esslinger, dem Sales Director, und Ralf Vogt, dem Marketing Director bei Ortlieb Fahrradtaschen aus LKW-Plan. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Alles, wie gesagt, zusammen mit Philipp Westermeier. Und an jedem der Abende gibt es einen Vortrag von Weltherausgeber und Ex-Chefredakteur Stefan Aust. Insofern guckt mal unter omr.com/roadshow. Die Tickets kosten nur 30 Euro. Es gibt also keine Ausrede, nicht dabei zu sein. Mhm. Aber man Butter bei die Fische. Also wenn ihr beiden jetzt an eure eigene Kommunikation denkt, beginnst du deinen Tag mit E-Mails? Ist das das Hauptmedium?
Ja, ja, ich bin 58, ich darf das noch. Also
okay. wie sieht's bei dir aus?
Ja, also nicht ganz anders. Ich bin ja noch nicht 50. Wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, hat sich das wahrscheinlich geändert.
Ich sehe es nicht aus wie
50, wenn ich das sagen darf. Ah, danke. Ah. Also E-Mail ist nach wie vor eine sehr dominante Geschichte. Ich muss sagen, wir haben uns hier versucht, relativ lange so diesen Start-up-Charme, als sich mit 150 Leuten noch alle so kannten. Also ich habe vor 8 Jahren angefangen, 8,5 Jahren. Da haben wir in der Tat 170 Mitarbeiter. Und da kannte jeder jeden. Da hast du auch nicht unbedingt die Notwendigkeit gehabt, jetzt unheimlich diffizile Communication-Tools einzuführen. Das ging alles sehr, sehr einfach und sehr direkt. Und das haben wir uns versucht, sehr lange zu bewahren. Deswegen auch dieses Company-Meeting und so weiter. Nur wir kommen natürlich jetzt mit 1500 Mitarbeitern und wie viel? 8 Standorten kommen wir natürlich da langsam an unsere Grenzen. Und da müssen wir ein bisschen erwachsener werden. Also insofern, in der Tat sind wir da, glaube ich, eben nicht state of the art. Da müssen wir ran.
Wie sind so eure Meeting? Haben die Leute ihren Laptop auf? Gucken Leute in ihre Handys? Sind die diszipliniert? Muss jeder ins Meeting kommen, wenn er eingeladen ist, oder darf er, so wie bei Facebook
aufstehen also und gehen? Wir haben nicht so diese klassischen Amazon-Regeln, irgendwie, was nicht, stuhlfrei für den Kunden oder irgendwelche Handy-Ablagestationen. Also da gibt es ja unterschiedliche Modelle, die man da fahren kann. Nee, haben wir nicht gemacht. Wir versuchen auch da, die Company hat so ein bisschen die große Sorge, ein normaler Konzern zu werden. Also das ist die größte Antipathie dieser Company. Wir haben gerade eine große Kulturanalyse gemacht, hängt da oben. War so das Thema, bitte verschont uns mit irgendwie Richtlinien und irgendwie normaler Konzern zu werden. Deswegen halten wir uns auch bei solchen Themen ein bisschen zurück. Ich glaube, es liegt immer in der Pflicht dessen, der ein Meeting einberuft, dafür zu sorgen, dass es kurz ist, dass eine Agenda vorliegt, dass die Leute wissen, was sie am Ende machen wollen. Wir haben auch mal so eine To-Feed-Regel gehabt, dass wenn es dir nicht gefällt, kannst du rausgehen. Also solche Themen haben wir da mal versucht zu installieren. Hat man dann teilweise auch durchgesetzt. Aber auch da, wir sind an dem Thema nicht stringent genug. Wir wissen aber sehr wohl, dass es sehr viele Meetings gibt, die man sowohl was Zielsetzung, Struktur, PowerPoint-Fülle angeht, durchaus optimieren kann.
Ich glaube, wir versuchen uns immer so gegen One Size Fits All so ein bisschen zu wehren oder zu schützen. Also was wir sehr stark haben, sind Regeln innerhalb bestimmter Teams, die diese Teams sich gegeben haben, weil es für dieses Team passt und gut ist. Aber es ist nicht notwendigerweise der Fall, dass du dasselbe in einem anderen Team machst. So. Und diese Freiheit haben wir uns immer versucht, auch bei allem, was wir mit Führungskultur diskutieren, zu bewahren.
Das halte ich auch, das haben wir auch in vielen Gesprächen gehört. Ne? Also bei Facebook haben wir auch gehört, es gibt Entwicklergruppen, die sagen, wir haben einen No-Meeting Wednesday, weil die sich darauf geeinigt haben. Ne? Es gibt da einen Gast, den wir hatten von Facebook, der hat zum Beispiel, was seine persönliche Kommunikation angeht, entschieden, wenn er mit seinen Direct Reports kommuniziert, dann versucht er immer, die auf den Kanälen zu erreichen, wo er genau weiß, das ist ein Phone-Guy, das ist ein Messenger-Guy, das ist einer, der schreibt E-Mails und der möchte gerne reden, persönlich. Das fand ich also wirklich großartig, dass eine Führungskraft 1800 Leute irgendwie hat, so agiert. Ne? Also deswegen, da braucht ihr, glaube ich, euch nicht zu verstecken, zu sagen, wir wollen, dass unsere Teams sich selbst organisieren, ist, glaube ich, nichts.
Ja, und nichts, so eine gewisse Prozessphobie ist auch da. Also im Prinzip einfach da jetzt zu reglementiert zu werden, Richtlinien rauszugeben. Also wir haben an der Stelle tatsächlich noch so ein bisschen dieses Startup-Feeling aufrechtzuerhalten.
Was sind Themen, die ihr aus dem Markt mitbekommt von euren Nutzern? Also ihr habt jetzt einfach auch gerade hier in Deutschland einen Wahnsinnsblick rein in die verschiedenen Branchen. Ihr haltet die Leute zusammen. Wir hören immer wieder, wenn man in Deutschland ist, dann ist man eben auf Xing oder im Dachraum. Das gehört einfach dazu. Was sind so Themen in Bezug auch auf New Work, Änderungen im Arbeitsleben, die ihr da beobachtet, die interessant sein können?
Ja, also jetzt mal neben irgendwelchen strukturellen Veränderungen, die wir alle kennen, weil wir irgendwelche Studien gelesen haben. Ich glaube, die Dinge sind vielleicht sehr, sehr simpel. Ich würde mal sagen, Old Work war, ich muss arbeiten. Ja? Und Arbeit war was anderes als Leben. Arbeit war irgendwie so ein abgespaltener Bereich meines Lebens, da habe ich das Geld verdient, in der bösen Arbeit für das gute Leben. Ja, und diesen Gegensatz stellen wir fest, wollen immer mehr Menschen nicht mehr akzeptieren, weil sie begreifen, Arbeitszeit ist auch Lebenszeit und ich möchte in dieser Zeit etwas machen, was mir was bedeutet, was mir Spaß macht, wo ich mich entfalten kann. Und entfalten kann, Spaß machen kann eben auch heißen, vielleicht nicht klassische Karriere zu machen. Ich glaube, vor 15 Jahren, als Xing gestartet ist, da war das sehr klassisch, höher, schneller, weiter. Das war Karriere. ja, größeres Büro, tollerer Titel, mehr Geld. Und das ist viel stärker geworden, was Sinnvolles tun, was zu meinem Leben passt. Vielleicht weniger zu arbeiten, weil ich gerade, keine Ahnung, Vater geworden bin, das in meiner Lebensphase jetzt wichtig ist. Und damit verbunden die Erwartung, dass das auch möglich ist im heutigen Arbeitsmarkt. Das ist was, was wir, denke ich, das kann man sagen, bei den Mitgliedern sehr stark erleben und bei Unternehmen teilweise eine Verunsicherung. Die alten Incentives funktionieren so nicht mehr. Aber ich stelle auch fest, auch nicht zuletzt durch den New Work Award, immer mehr auch etablierte Unternehmen beschäftigen sich sehr intensiv mit genau solchen Fragen. Was heißt das eigentlich für uns? Wenn wir Talente haben wollen, wie kriegen wir die eigentlich? Auf einmal konkurriert der DAX-Konzern gegen Startups, ja, und muss entsprechende Arbeitsbedingungen geben. Wie mache ich das eigentlich? Und wie schaffe ich es eigentlich, dass, wenn ich jetzt schlaue, intelligente, innovative, intrinsisch motivierte Leute anstelle, dass die nicht nach einem halben Jahr hier durchgeschliffen sind und irgendwie Dienst nach Vorschrift machen, weil meine Kultur so ist. Also diese Sehnsucht nach einer sinnvollen Beschäftigung und einer sinnvollen Tätigkeit, die spüre ich sehr stark.
Ja, das ist, also ich glaube, das ist das eine Thema. Das andere ist auch diese Fragmentierung. Also ich glaube, es ist so ähnlich wie im Privatleben, was nicht die zwei Eltern, zwei Kinder, Familie stirbt aus. Es gibt jede Art von irgendwie Patchwork da draußen. So ähnlich finde ich, erlebe ich das gerade in meinem Arbeitsleben auch. Es gibt eben eine Ausfragmentierung in jede Dimension. Wenn ich mir alleine angucke, wie viel Freelancer, welche unterschiedlichen Modelle von Freelancern wir haben, in welcher Geschwindigkeit die wachsen. Wir haben jetzt was über 500.000 Freelancer alleine auf der Plattform.
Wie viele sind wir
hier? 500.000 plus. Also jeder Freelancer in Deutschland hat, glaube ich, ein Xing-Profil. Aber auch da sehen wir ein riesiges Wachstum gerade. Aber auch in der Art und Weise, wie Menschen arbeiten wollen, gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Die Beamte werden wollen, Sicherheit haben wollen, die weiter Karriere machen wollen. Also das ist dieses Ausfragmentierung ist der zweite große Trend, den ich sehe. Und ich hatte gerade mit Max Wendt vor zwei Tagen eine lange, durchaus auch nicht einfache Diskussion über die Frage, wollen wir weiter das Karrierenetzwerk sein? Also da draußen werden wir immer noch als das Karrierenetzwerk bezeichnet. Also wenn du draußen irgendjemand sprichst, ist Xing das Karrierenetzwerk. Und wir haben gerade den neuen Spot für gesehen und auch da taucht wieder das Karrierenetzwerk aus. Und da kam zu Recht die Frage auf, müssen wir nicht eigentlich als Xing auch dagegen arbeiten? Also Karriere ist einfach zu eindimensional. Wir sind mittlerweile multidimensional. Unsere Kunden sind multidimensional und Karriere ist one part of it. Aber wir müssten eigentlich aktiv dafür sorgen, dass wir nicht mehr das Karrierenetzwerk, ein berufliches Netzwerk, ein Businessclub, wie auch immer sind, aber eigentlich nicht mehr das Karrierenetzwerk. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, hier ändert sich die Welt und da müssen wir eigentlich mitlaufen.
Da kann ich mir ein Bild drunter vorstellen. Das ist großartig. Also als du gerade sagtest, wir dürfen eigentlich nicht mehr das Karrierenetzwerk sein, weil das eigentlich der falsche Fokus ist im Sinne von, was ist der Treiber dahinter.
Macht auch den falschen Film
auf. Ja, total. Ja. Total. Und da leuchtet es mir auch völlig ein. Wir machen ja viel Content-Zusammenarbeit mit euch, dass ich halt merke, naja klar, die Leute brauchen halt irgendwo eine Inspirationsquelle. Das ist auch der Grund, warum der Podcast dann viel gehört wird. Ich sagte nur, und dann muss man halt irgendwann auch loslegen. Ne? Also viele hören dann und sagen, ach schön, das klingt alles so wie gute heile Welt. Und ich hatte gestern einen Bewerber, den ich dann gefragt habe, bist du dir sicher, dass du so arbeiten willst, wie wir arbeiten? Also fühl da mal rein. Also wie meinst du das, fühl da mal rein? Ich so, naja, fühl mal rein. So, ne? Also wie fühlt sich das an? Und das ist so natürlich dann die Verantwortung, wenn ich jetzt den Content nach draußen gebe und dann gleichzeitig auch Leute damit inspiriere, dass ich sage, okay, und dann now it's you. Ne? Jetzt musst du alleine laufen und gucken. Aber ich habe ein Bild darunter, das kann ich mir gut vorstellen. Verstehe auch die Abgrenzung zu einem großen Mitbewerber dann sehr gut, ne? Also weil da sagtest du ja auch, das steht eigentlich nicht in direkter Konkurrenz, so, ne?
Also ich will hier nicht dessen Probleme lösen, aber es ist natürlich schon schwierig, wenn du jetzt von Indien bis Brasilien und China und USA irgendwie versuchst, den Common Denominator hinzufinden, den gemeinsamen Nenner hinzukriegen. Auf solchen Themen wird schwierig. Ich glaube, in Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir ein relativ klares Bild. Wenn ich jetzt versuche, irgendwie auch noch Chile und Sri Lanka dazu zu nehmen in meinem Kopf und sage, wie mache ich da eigentlich jetzt den gemeinsamen Nenner, wird es relativ schwierig. Und ich glaube, wir haben schon für diesen Markt Deutschland, Österreich, Schweiz ein relativ klares Bild über die Dinge, die sich da verändern.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft gucken, ihr guckt sehr in die Zukunft mit der Konferenz, ihr habt wirklich unfassbare Referenten, ihr habt den Begründer von New Work, Fridtjof Bergmann, schon auf der Bühne gehabt, letztes Mal dann noch per Cisco zugeschaltet.
Genau.
Ihr beschäftigt euch mit dazu. Wir hatten die Ehre, einen der führenden KI-Forscher bei euch auf der Bühne zu interviewen. Ihr seht vieles. Was sind die Themen, die in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf die arbeitende Bevölkerung zukommen? Was sind die großen Themen?
Ja, also die Zeitspanne macht mir schon so ein bisschen Angst. Die 5 bis 10 Jahre entsprechen wahrscheinlich der Frage nach den nächsten 50 bis 100, wenn man sie vor 100 Jahren gestellt hätte. Das, also insofern ist das eine gute Frage, aber eine, die man, glaube ich, nicht mit großer Sicherheit oder Treffsicherheit beantworten kann. Aber der Trend geht, denke ich, sehr stark in Richtung Buntheit, Diversität, sowohl von der Seite derjenigen, die heute arbeiten, die wollen andere Dinge. Sie begreifen, wie ich gerade schon gesagt habe, Arbeitszeit nicht als irgendwie was anderes als Lebenszeit. Das muss sinnvoll sein, es muss reinpassen. Ich bin, was ich tue. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich gleichzeitig genau diese Leute brauche, um irgendwie innovativ zu bleiben, Leute, die nachdenken, die Dinge entwickeln, ja, die sich engagieren, die Dinge umsetzen, da muss ich entsprechende Arbeitsbedingungen schaffen. Das sind, glaube ich, die zwei Konstanten, die wir jedenfalls die letzten Jahre sehr stark erlebt haben. Hinzu kommen natürlich jede Menge technische Entwicklung, KI und Digitalisierung, das ist alles klar. Ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schwierig, zu stark darüber nachzudenken, wie man denn reagieren muss auf technische Entwicklungen. Ich finde es schwierig zu sagen, wir lassen uns gestalten von der technischen Entwicklung. Deswegen habe ich auch zum Beispiel Schwierigkeit mit dem Begriff Arbeit 4.0, weil das ist so eine Reaktion auf Industrie 4.0. Das ist die technische Entwicklung und wir müssen reagieren. Ich glaube vielmehr, dass wir jetzt in einer starken Umbruchsituation sind. Also viele Leute, deswegen ist ja euer Podcast auch so erfolgreich, ja, haben das Gefühl und stellen fest, die Arbeitswelt verändert sich so stark wie wahrscheinlich seit der industriellen Revolution nicht. Wenn das der Fall ist, kann man jetzt warten, was so passiert, darauf reagieren. Oder man kann sagen, es ist eine der großen Schicksalsfragen unserer Generation, wie wir denn arbeiten wollen. Und dann müssen wir diese Debatte führen, wie wir denn arbeiten wollen. Wie wollen wir denn Dinge anders machen? Wie kann denn Arbeiten besser werden? Und genau darum geht es uns sehr stark in der Diskussion rund um das Thema New Work. Nicht so sehr um technische Entwicklung, auf die wir reagieren müssen, sondern darum, wie wollen wir das gestalten, unser Leben?
Das ist tatsächlich eine der diese Kernfrage, die so einfach klingt. Also wenn ich jetzt an Projekte denke, also ich komme ja eher aus der technischen Ecke jetzt im Doing. Also wenn ihr sagt, so Tool-Einführung, ich kriege mit, was ihr da gerade macht und weiß sehr wohl, wie ihr da rangeht. Das ist immer die Kernfrage, die wir stellen wollen. Er sagt, naja, wir wollen jetzt was einführen. Dann sage ich, nein, erstmal die Frage, wie wollen wir das denn überhaupt? Und da realisieren dann viele plötzlich, so richtig Gedanken gemacht habe ich mir noch nicht und da sind die dann blank, ne? Also weil du dann sagst, was heißt das, was umfasst das alles? Und gerade wenn sich jetzt die Lebensbereiche ineinander überblenden, also ich denke jetzt an Familie, Job, dann mal wieder raus, dann mal wieder rein, da sind so viele Bereiche, die ich irgendwie jetzt mitbestimmen muss und ich kann schon verstehen, dass Leute damit echt überfordert sind, die halt sagen, ist doch nur ein Job, also warum kann ich nicht einfach nur für mich hinarbeiten?
Vielleicht kann Thomas gleich nochmal die andere. Du hast jetzt die weiche Seite und auch sehr, sehr stark die unterliegende These, wir können es uns noch aussuchen. Mhm. Wenn wir jetzt, ich habe euch vorhin ein Buch auf den Tisch gelegt, Zukunftsblind von Benedikt, der eben sehr stark dieser, was kommt eigentlich auf uns zu? Und der das hässliche Wort, er nennt es selber hässlich, Technikfolgenabschätzung auch in den Mund nimmt und sagt, wir müssen uns ziemlich hart bewegen und wir müssen vor allen Dingen auch gucken, was passiert eigentlich in China und in den USA. Haben wir überhaupt noch die, vielleicht kannst du mit der McKinsey-Brille, die du sicherlich nie ganz abgelegt hast, nochmal den Blick auf diese technischen, du hast es so im Nebensatz, ein bisschen KI, ein bisschen, es ist ja noch mehr, es ist Robotik, es ist
da bin ich jetzt wahrscheinlich, da habe ich jetzt nicht mehr Wissen als das, was man irgendwie hinlänglich lesen kann dazu und ich glaube natürlich, da rollt eine Welle auf uns zu. Und die AI-Welle, die sowohl aus USA kommt, als auch aus China kommt. Aber ich glaube, die entscheidende Frage ist, was macht das mit den Menschen? Und ich glaube, es wird Bereiche geben, die werden komplett über den Haufen geworfen werden, die werden automatisiert werden. Es werden neue Themen entstehen, es werden Themen entstehen, die wir heute noch gar nicht kennen. Und die entscheidende Frage ist halt, wie positionierst du dich als einzelner Mensch in diesem sich verändernden Umfeld? Und ich glaube, das eine ist, du musst einfach ständig in der Lage sein, neu zu lernen. Ich glaube, diese Idee, dass man heute irgendwie ein Studium macht und einen Master macht und dann weiß man, die nächsten 30 Jahre werde ich jetzt ABC machen, das ist völlig illusorisch, sondern man muss eigentlich Kindern beibringen, ständig zu lernen. Und da bin ich irgendwie humanistisch ausgebildet worden und das ist ja tatsächlich so ein bisschen eine Humboldt-Idee zu sagen, man muss eigentlich lernen und ständig eigentlich in dieser neuen Logik unterwegs sein und zu gucken, was dort draußen geht. Und ich glaube, das wird kommen. Das wird noch
fordernder werden und wenn ich meine Töchter mir angucke, mache ich mir grundsätzlich keine Sorgen, weil ich glaube, das ist eine goldene Generation, die werden viele Chancen haben, War for Talent und so weiter. Aber ich glaube, wenn ich eins meinen Töchtern mitgeben will, ist, fange immer an, dich selbst zu hinterfragen, gucke, was du Neues lernen kannst, gucke, was du, wie sich da draußen die Welle entwickelt. Also es wird auch sowas wie eine agile Lebensplanung geben müssen und ich glaube, das ist die große Zukunft.
Super. Wir fragen unsere Gäste zum Schluss immer, was sie zur persönlichen Inspiration machen. Und bei dir nehme ich an, du liest auch noch Bücher. Ich lese Bücher. Wir haben einige, die sagen, wie Bücher? Ich gucke nur YouTube-Filme. Aber was inspiriert euch? Was sind vielleicht so 1, 2, 3 Buchtipps, die euch weitergebracht haben? Aktuelle oder auch die euch überhaupt im Leben mal weitergebracht haben?
Ich wusste ja, dass die Frage kommt, weil das ist ja wieder gebrieft worden. Und haben mir ja auch noch Matthias Döpfner angehört und ich muss sagen, also ohne jetzt zu schleimen, also ist ganz lustig, weil ich bin auch tatsächlich ein Faust-Fan und ein Thomas Mann-Fan. Also von daher Dr. Faustus und Faust sind zwei Bücher, die ich tatsächlich toll finde und für mich ganz groß sind. Wenn ich heute lese, und ich lese tatsächlich viel, ich lese wenig Business, also muss ich also niemand weiter sagen, aber ich bin tatsächlich jemand, der nicht viel Business-Bücher liest.
15.000 bis 20.000.
Ich lese tatsächlich viel Belletristik, vorwärts, rückwärts, seitwärts, ganz viel moderne Amerikaner, was nicht die üblichen Verdächtigen, die Philip Roths, die Frunzens, die ich habe jetzt gerade dieses Hillbilly Elegy gelesen, auch ein geniales Buch. Also das ist so ein bisschen das, wo ich Spaß habe, wo ich reintauchen kann, weil die Jungs lesen sich alle super und ich finde, das ist so und es ist irgendwie man kann sein Weltbild immer noch mal ein bisschen arrangieren.
Wie ist bei dir? Das ist ziemlich witzig. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass du gar keine Business-Literatur liest. Das geht mir nämlich ähnlich. Ich komme auch ganz stark aus der Welt des...
Ist kein Mensch mit
unserem Business. Nee, es ist alles durch. Ich komme aus der Welt des sozusagen Schönen und Wahren. Ich habe ja irgendwie, wie ich schon sagte, auch mal Philosophie studiert und da hat mich schon, das ist jetzt sehr hochtrabend, aber es hat mich wirklich geprägt, natürlich diese ganze Welt von Kant, also diese kopernikanische Wende der Denkungsart, die Dinge richten sich nach unserer Erkenntnis und nicht umgekehrt. Also ganz spannende Geschichte. Watzlawick natürlich Klassiker, wie wirklich ist die Wirklichkeit. Und ganz persönlich muss ich schon gestehen, der Guide Michelin, insbesondere die Frankreich-Ausgabe, hat trägt mich nachhaltig.
Toll, dann machen wir noch, bevor wir uns verabschieden und bedanken, noch einmal kurz 30 bis 40 Sekunden Werbeschleife. Sag doch nochmal, wann ist die nächste Konferenz? Wo ist die? Wo kann ich Karten besorgen?
Die ist Anfang März. 7. März, genau, in der Elfi.
Diesmal der ganze Tag in der
Elfi? Ganzer Tag in der Elfi. Zwei Bühnen und diverse Masterclasses, Parallelbühnen, wird ein spannendes Programm von, wir haben Lalou da, Frédéric Lalou, wir haben einen Joschka Fischer, der erzählt, wie man denn vom Studienabbrecher über Taxifahrer hin zum Außenminister wird, also sehr aus seiner persönlichen
klassische Erfahrung New Work-Karriere.
Ja, New Work-Karriere. Wir haben einen Michael Trautmann auf der Bühne, auf den wir uns auch sehr freuen, also insofern wird es spannend. Ein paar Karten sind noch da.
Super.
So, wir kommen auf jeden Dank Fall, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank fürs
Danke Gespräch. Euch. Hat Spaß gemacht.
Viel Erfolg für die nächsten 15 Jahre, denn
Dankeschön.
Haben wir es überhaupt schon erwähnt? Ihr seid gerade 15 Jahre alt.
Genau. Absolut,
stimmt. Geburtstag heute. Genau.